Es ist wie so oft, dass wir mit den Liedern und der Hinleitung zur Predigt auch eigentlich schon mittendrin in der Predigt sind. Wir werden die nächsten Wochen gemeinsam durch das Markus-Evangelium gehen. Und falls ihr das heute noch nicht gemacht habt, empfehle ich euch für die kommenden Predigten, eure Bibel von zu Hause mal mitzubringen. Auch wenn ihr eine andere Übersetzung benutzt, aber dass ihr das mal mitlesen könnt, auch mit eurem eigenen Text. Es gehört ja auch dazu, sich mit den ganzen Sachen nochmal kritisch auseinanderzusetzen. Darf ja sein, soll ja so sein. Als Markus-Evangelium mal komplett anschauen. Die Tendenz geht heutzutage sehr oft dorthin, dass man sich die Bibel stückchenweise anguckt. Deswegen ist das mit den Losungen in diesem Sinne gar nicht mal so gut. Da wird so ein Vers rausgegriffen. Ich hatte es in meiner Silvesterpredigt ja auch gesagt, da müssen wir den Losungsvers sich mal im Gesamtzusammenhang anschaut, auch mit dem Kapitel danach, ist mal sehr erhellend, sich die Sachen mal im Zusammenhang anzuschauen. Und das ist auch bei dieser Predigtreihe jetzt so gedacht, dass wir Stück für Stück durch das Markus-Evangelium gehen, damit wir uns das mal komplett anschauen, in seiner Gesamtheit. Und schauen, was uns Markus da zu berichten hat. Ich will kurz und knapp ein paar Sachen zum Markus-Evangelium sagen, mal so eine Mini-Einführung, um da mal einen Start zu haben. Man vermutet heute, dass das Markus-Evangelium das älteste ist, irgendwann in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts entstanden. Es gibt auch so Theorien, dass Markus und Lukas von ihm abgeschrieben hätten. Kann man aber nicht beweisen, man kann es nur vermuten. Aber es gibt da Überschneidungen und man kommt auch darauf, weil Markus, das steht ja hier auch auf der Folie, das kürzeste von allen ist. Das ist sehr kompakt. Es hat eine bestimmte Zielgruppe, wie die meisten Texte ja bestimmte Zielgruppen haben. Das überliest man auch sehr leicht, ist aber für uns sehr interessant, weil es sich an die Heiden in dieser Zeit richtete, sprich an die Nicht-Juden. Gerade wenn man es jetzt mal mit dem Matthäus-Evangelium vergleicht, das richtet sich vor allen Dingen an Juden und Judenchristen in erster Linie und in zweiter Linie erst dann an uns andere. Man merkt das auch daran, dass das Markus-Evangelium relativ wenig Bezug auf das Alte Testament nimmt, im Vergleich zu den anderen, gerade bei Matthäus. Markus interessiert sich vor allen Dingen an Jesu Taten. Was hat er gemacht? Was hat er bewirkt? Und dazu passt auch das sehr Kompakte. Es kommt so ein Bericht nach dem anderen. Es geht so ein bisschen Schlag auf Schlag. Da sind die anderen so ein bisschen ausschweifender, weitschweifiger. Das interessiert Markus gar nicht. Es geht um Fakten. Schauen wir uns mal an, was da passiert ist. Es ist auffällig, dass es eine sehr einfache Sprache ist. Das ist für die Leute, die Griechisch lernen, mal eine gute Übung. Es ist viel leichter, ein Stück aus dem Markus-Evangelium zu übersetzen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, als ein Paulusbrief, egal welchen. Man merkt es ja auch schon im Deutschen, ne? Wenn da 3, 4, 5 Kommata stehen und man manchmal den Überblick verliert bei Paulus, da ist Markus doch sehr einfacher gestrickt. Die Tradition sagt uns, dass es Johannes Markus geschrieben hat. Der taucht auch in der Apostelgeschichte bei Paulus auf, weil es auch mal ein bisschen Ärger mit ihm gab. Er war nicht so ganz zuverlässig und dann wollte Paulus ihn erstmal nicht mehr mitnehmen. An anderer Stelle, wohl aus späterer Zeit, da war Markus wohl wieder zurückgekehrt und wird dann doch wieder als guter Mitarbeiter beschrieben. Es ist aber auch nicht so 100% sicher, weil man einfach über diese langen Jahre das nicht so genau sagen kann. Aber für mich persönlich spricht jetzt nichts dagegen, da jetzt gegen die Tradition zu reden und zu sagen, es könnte ja irgendwie jemand anderes gewesen sein. Es ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Schauen wir uns jetzt mal an, was am Anfang des Markus-Evangeliums steht. Ich werde jetzt nicht das ganze Kapitel vorlesen, sonst sitzen wir heute Nachmittag noch hier. Es hat 45 Verse. Es wird aber einiges beschrieben und da seht ihr hier auch schon mit den Schlagworten Jesu, Legitimation und Anspruch. Markus überspringt direkt Geburtsgeschichte und diese Geschichte mit dem Tempel, alles, was mit Jesu Kindheit zu tun hat, und steigt direkt in die Erwachsenenwelt von Jesus ein. Das hat Judith ja eben auch schon mal erwähnt gehabt. Das ist ein sehr steiler Einstieg. Und auch in Bezug auf Johannes der Täufer, wo die anderen Evangelisten ein bisschen ausschweifender sind, was er alles so gemacht hat, ist es alles sehr kurz und knapp. So heißt es dann hier in Markus 1,1, so beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dann heißt es weiter, im Buch des Propheten Jesaja steht, dann ein Zitat aus Jesaja, halt die Stimme in der Wüste. Und dieser Bote war Johannes der Täufer. Auch da merkt man direkt, zack, zack, zack. Er steigt direkt sehr steil ein, weil ihn an Johannes den Täufer an der Stelle jetzt erstmal nur interessiert, dass er Jesus ankündigt. Das ist ja sein großes Anliegen, Jesus darzustellen, zu erzählen, was Jesus getan hat. Und mit Johannes der Täufer haben wir die erste Sache, wenn wir jetzt mal uns kurz und knapp anschauen, wodurch sich Jesus ausweist, wie so ein Pass. Ich bin der und der, manchmal hat man ja auch den Pass im Betrieb oder so, ich habe die und die Funktion, das steht dann auf meinem Pass drauf oder Ausweis drauf. Hier haben wir das jetzt durch das Zeugnis von diversen Leuten. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, das Zeugnis der Propheten. Da ist es gut, dass die Adventszeit jetzt noch nicht so lange her ist. Ich hatte mal so einige Predigten für Advent angedacht, musste leider aus diversen Gründen das alles zusammenstreichen und kam auf 4, 5 Predigten bezüglich alttestamentlicher Sprüche, in denen Jesus angekündigt wird. Viele kennt ihr auch. Jesaja 9, Jesaja 11, im Sacharja gibt es das berühmte mit der Tochter Zion, wo Weihnachten angekündigt wird. Bei Micha gibt es Ankündigung und. Also ganz viel, man könnte es doch noch ausweiten. Und Johannes der Täufer schließt diese prophetischen Abkündigungen ab. Er ist sozusagen jetzt dann, könnte man ja sagen, kein Vertreter des Neuen Testamentes, sondern er gehört noch mit zu seinen Kollegen im Alten Testament. Als letzter, der Jesus ankündigt, bevor er kommt. Das Zeugnis der Propheten, wie es dann im Markus 1 in den ersten 8 Versen beschrieben wird. Und wenn man sich dann diese Bücher anschaut, sind zum Teil 800 Jahre, bevor Jesus gekommen ist, dass es angekündigt wird, was Jesus später machen wird. Und alles andere als kein Zufall. Nach meiner Überzeugung, dass auch ein Plan dahinter steht. Das Zeugnis der Propheten, durch das sich dann Jesus ausweist. Das Zweite, das sehen wir hier auch ein sehr kurzer und knapper Bericht. Ganze 3 Verse zur Taufe von Jesus. Bei Matthäus wieder sehr ausladend. Aber hier auch eine Sache, die wir nicht überprüfen können, weil es eine einmalige Sache ist, dass eine Stimme vom Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. So kriegt Jesus einen ganz speziellen Taufvers vom Himmel her zugesagt. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, was Jesus ausweist, ihn legitimiert für das, was er auf Erden getan hat, haben wir hier dann das Zeugnis vom Himmel hoch. Hier steht jetzt Markus 1, die Verse 9 bis 13. Die Verse 12 und 13 sind dann eine Geschichte, zu der wiederum auch Matthäus viel mehr schreibt, ist nämlich die Versuchungsgeschichte. Das kann ich euch mal komplett vorlesen, weil es dauert nicht so lange. Gleich darauf drängte der Heilige Geist Jesus, in die Wüste zu gehen. 40 Tage wurde er dort von Satan versucht. Er lebte mitten unter den wilden Tieren und Engeln sorgten für ihn. Punkt. Kurz und knapp, wie Markus es liebt. Es gehört mit dazu, der Heilige Geist führt ihn hinaus. Zu seiner Legitimation gehört mit dazu, dass er sich direkt auch mit den bösen Mächten in dieser Welt auseinandersetzt. Das setzt sich auch gleich bei dem dritten Punkt fort. Machterweis. Kann er dem Bösen widerstehen? oder eben nicht. Markus hält sich dabei nicht lange auf. Er sagt, Jesus hat das bestanden, das ist alles, was für ihn wichtig ist, wir können weitermachen. Lese ich jetzt mal zwischen den Zeilen bei Markus. Sollen wir dann also das Zeugnis der Propheten, das Zeugnis des Himmels und kommen jetzt zu dem dritten Punkt, wo ich ein bisschen länger verweilen will, das Zeugnis seiner Taten. Und da werden wir jetzt auch mal uns ein paar Sachen etwas näher anschauen. Ich habe ja eben schon zwei, dreimal gesagt, Markus interessiert es vor allen Dingen, was Jesus macht. Ist in dem Sinne ganz Mann, ne? Es muss etwas gemacht werden, etwas unternommen werden. Ja. Und es beginnt damit, dass Jesus seine ersten Jünger beruft. Der Ruf in die Nachfolge. Dass Jesus Leute in seine Gemeinschaft ruft. Behalte das mal im Hinterkopf. Thema, Stichwort Gemeinschaft. In Beziehung zueinander treten. Jesus beruft seine ersten Jünger. Es ist der große Ruf in die Nachfolge. Es hat nämlich dann auch viel mit dem letzten Punkt zu tun. Auch wenn das auf den ersten Blick gar nicht mal so auffällt. Thema Gemeinschaft. Berufung. Folgt mir nach. Und sie ließen ihre Netze liegen, weil die ersten Jünger waren Fischer, und folgten ihm nach. Sie haben darauf reagiert. Also die erste Auswirkung nach Markus, die wir jetzt dann sehen, ist, dass Leute sich auf den Weg machen mit ihrem Herrn und Meister zusammen. Dann kommt es zu einem Thema, das gerade aus der heutigen Sicht etwas schwierig ist, weil es ein Thema ist, was nach säkularer Denke nicht sein kann und sein darf. Die Besessenheit durch eine andere Macht, eine fremde Macht. Wie es hier beschrieben wird, auch eine böse Macht. Die meisten Bibelübersetzungen überschreiben es ja dann auch mit: Jesus treibt einen bösen Geist aus. Es geht jetzt hier nicht darum, da war ein Engel, der ist mit dieser Person spazieren gegangen und hat ihm gedient. Nein, es geht darum, dass ein Dämon in einen Menschen gekommen ist, ihn beherrscht hat und gequält hat. Das ist ja mal so eine Gemeinsamkeit von all diesen Geschichten. Es ist ja nicht die große Masse an Geschichten im Neuen Testament, das muss man auch sehen. Manchmal wird dieses Thema ja von gewissen christlichen Kreisen auch überbetont. Aber es kommt vor. Für uns Christen ist es biblisches Zeugnis und es ist auch eine Präsentation von der Macht Jesu Christi. Hier ist es auch interessant zu sehen, wie jetzt dieser böse Geist auf ihn reagiert. Vorher ging es ja um den Satan, da war es ja kurz und knapp. Hier ist es jetzt, dass der Geist ihn auch direkt anspricht. Was willst du von uns? Mehrzahl. Jesus von Nazareth, bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, den er gesandt hat. Also dieser Geist weiß sehr wohl, wen er da vor sich hat. Dass er den Sohn Gottes vor sich hat. Und wenn wir Menschen dann auch bei so Mächten auch ziemlich machtlos sein können, haben wir damit dann auch direkt eine Anlaufstelle, an die wir uns wenden können. An den Auferstandenen. Wenn ich jetzt sehr weit vorgreife, an das Ende der Predigtreihe. Der Geist weiß sehr wohl, wer ihm hier gegenübersteht und spricht ihn direkt an. Und dann geht es darum, dass Jesus sagt, sei ruhig, raus hier, du gehörst hier nicht hin, weg. Und dass diese Person dann befreit wird und das wiederum die Zuschauer in Erstaunen ersetzt, wobei das Erstaunen nicht unbedingt immer positiv gemeint ist. Erstaunen kann sehr wohl auch so sein, dass die Leute sagen, hier geht's nicht mit rechten Dingen zu, das haben wir ja bei anderen Berichten. Einige sind aber auch dann naiv erstaunt. Wer ist das, der so viel Macht hat, dass er so einen Menschen befreien kann? Es wird uns also Jesus direkt als machtvoller Mensch, als machtvolle Person vor Augen geführt. Sogar böse Geister gehorchen seinem Befehl, sagen sie. Und daraufhin verbreitete sich die Nachricht von dem, was da passiert ist. Denn das war ja alles andere als normal, was da passierte. Darauf folgt das Nächste, was auch ein bisschen schwierig ist. Die Heilung von Menschen. Ich gehe mal ganz persönlich dran, weil ich persönlich an diesem Punkt auch ein bisschen knabbere. Also schon vor ein paar Jahren, als gerade auch in Bezug auf das Markus-Evangelium, wenn ich mir das angeguckt habe, wo dann diese Heilungsberichte kommen und ich mich frage, wo und wie kommt das denn heutzutage vor? Gerade auch wenn es jetzt hier heißt, nachdem Jesus und seine Jünger die Synagoge verlassen hatten, und dann zu der Schwiegermutter von Petrus ging, die krank ist und Jesus sie dann gesund macht und daraufhin diese Frau wieder in der Lage ist, sie zu bewirten. Später heißt es ja in einer anderen Geschichte dann ja auch, dass ein Aussätziger zu ihm kommt und dass halt viele Leute auch zu ihm gebracht werden, die dann auch geheilt werden. Wenn man ganz einfach und primitiv rangeht, könnte man ja dann auch sagen, okay, dann muss es jetzt ja 1:1 ja auch heute geschehen. Man übergeht aber dann den biblischen Text an der Stelle, dass nicht gesagt wird, dass alle Leute, die damals krank waren, von Jesus geheilt wurden. Hier heißt es zwar viele Leute, aber nirgendwo steht alle. Es gibt ja auch diese berühmte Geschichte am Teich Bethesda, wo ganz viele kranke Leute lagen. Und Jesus auf einen zugeht, sagt, willst du gesund werden? Hä? Willst du gesund werden? Ja. Ja, dann steh auf und geh. Einer, der an diesem Teich geheilt wurde. Wir sehen auch da Jesu Macht, Leute zu heilen. Und es gibt auch heute die Berichte, dass Leute geheilt werden, wenn sie sich an Gott wenden. Wir müssen das andere aber genauso in den Blick nehmen. Mir wurde das auch nochmal deutlich. Ich hatte in Dieringhausen mal eine Predigt zu halten über das Thema Leid in der Welt. Dass daraus jetzt kein Automatismus gemacht werden kann. Man muss nur auf die richtige Art und Weise beten und dann wird Gott ja auf jeden Fall heilen. Da übergeht man auch so ein bisschen die Souveränität Gottes, dass er entscheidet, wen er heilt und nicht. Andererseits, und das gilt wiederum dann doch für uns alle, wenn es uns schlecht geht, dass er uns beisteht. Und wenn wir uns die Frage stellen, wofür es dann gut war, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, da gibt es viele Antworten drauf. Eine wichtige für uns auch heute ist, dass er jetzt noch mehr nachvollziehen kann, was es heißt, ein Mensch zu sein, der gebrechlich ist und leidet. Denn Jesus hat es auch mitgemacht, bis hinein in den Tod. Aber es ist noch mehr, auch durch die Auferstehung Jesu Christi, wieder ein Vorgriff auf das Ende der Predigtreihe, dass wir auch die Aussicht haben, dass es irgendwann auch alles mal ein Ende haben wird mit dem Leiden. Also es gibt dann weiterhin aber auch diese zwei Möglichkeiten, wenn wir leiden. Auch schweres Leid erleben, dass Gott uns heilt, vielleicht aber auch nicht, uns trotzdem aber auch im Leid beisteht. Für mich war es immer wieder beeindruckend, wenn ich bei gläubigen Leuten zu Besuch war, die im Sterben lagen. Einige Jüngere, einige Ältere, die litten, weil sie aufgrund ihrer Erkrankung schwere Schmerzen hatten, wo aber trotzdem eine gewisse Ausstrahlung da war, weil sie mit Gott im Gespräch waren und wo man die Präsenz Gottes in diesem Leid auch direkt erleben konnte. Demgegenüber, daran erinnere ich mich auch als junger Krankenpfleger, wo ich in ein Zimmer reingeschickt wurde von einem Mann, der eingeliefert wurde wegen Sehproblemen, und auf ganz tragische Art und Weise, nur ganz verkürzt, dann innerhalb von 24 Stunden verstorben war. wo mir die nackte Angst entgegenschlug. Was passiert gerade mit mir und was passiert mit mir, wo gehe ich irgendwann mal hin? Ich denke mal, dass dieser Mensch schon auch irgendwo gemerkt haben wird, dass es mit ihm da zu Ende ging. Schwieriges Thema, habe ich ja schon gesagt. Trotzdem steckt auch die Hoffnung darin, dass wir uns an Gott wenden können und dürfen und auch sollen. Dass wir Gott auch klagen dürfen. Jesus heilt viele Menschen, das heißt nicht, er heilt alle Menschen, aber er heilt. Und er predigt. Es ist interessant, dass das hier in diesem, zumindest hier in diesem Kapitel, sehr kurz und knapp kommt. Bei uns hat das ja so ein großer Stellenwert. Ein evangelischer Gottesdienst ohne Predigt geht nicht. Dann gehen natürlich die Meinungen auseinander, wie lange jetzt predigen? 15 Minuten, 20, halbe Stunde oder so. Hier wird es recht kurz und knapp gehalten. Es ist ein kurzer, knapper Bericht darüber, dass Jesus gepredigt hat, dass er Gottes Wort in den Dörfern in dieser Region dann verkündigt hat. So zog er durch das ganze Gebiet von Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb bei vielen Menschen Dämonen aus. Hier haben wir das wieder mit der Dämonenaustreibung. Woran wir dann auch sehen, es geht auch darum zu demonstrieren, dass Gottes Reich beginnt sich auszubreiten, wo das dann auch dazugehört. Predigt und Taten. Ich persönlich sehne mich danach, dass auch noch mehr passiert. Wunder, Heilung, Austreibung. Meine Zeit in Brasilien hat mich aber auch gelehrt, dass man da aufpassen muss. Wenn nämlich Wunder und Heilung zum Selbstzweck werden. Es gibt dort mehr als hier. Hier gibt es aber inzwischen auch die ersten Kirchen, die in dieser Richtung denken und lehren, wo es fast nur noch um die Wunder geht. Dann gehst du da in einen sogenannten Gottesdienst und dann stehen da so ein paar Diakone, die dann nach einem bestimmten Ritual dann sagen, weiche Geist der Armut, weiche Geist der Krankheit, weiche Geist des was weiß ich. Und dann steht an der Wand noch, Jesus e o Senhor, Jesus ist der Herr, aber mit Jesus hat das gar nichts mehr zu tun. Und meine Bibel hätte ich da auch zu Hause lassen können. Die habe ich nämlich in diesem gesamten Gottesdienst nicht gebraucht. Es geht dann also nur noch um diese Wunder. Und das heißt, wir müssen da auch aufpassen. Trotzdem bleibt ein gewisses Fragezeichen. Und ich denke mal, das ist auch okay. Denn wir dürfen Fragezeichen haben. Und je mehr man sich damit beschäftigt, bekommt man vielleicht auch mehr Fragezeichen. Aber es ist auch erhellend, dass Jesus daran interessiert ist, zu handeln. Und wenn wir da mal das mal ein bisschen überblicksartig uns jetzt noch mal kurz angucken, Jesus handelt ganzheitlich. Jesus handelt ganzheitlich. Das ist auch so eine Sache, die heutzutage auch wieder aufgegriffen wird in der Medizin. Man darf nicht nur diese eine Sache mal rauspicken und sich darauf konzentrieren. Interessant. Nehmen wir zum Beispiel, dass die Zähne im Zusammenhang mit den Becken steht und den Füßen und so weiter. Da kann man sich ziemlich drin verlieren. Dass das alles so als System betrachtet werden muss. Jesus hat das im Prinzip schon mal vorgelebt. Wenn wir hier mal gucken. Jesus verkündigt und ruft in seine Nachfolge. Wortverkündigung erstmal. Das, was ich jetzt auch als sein Nachfolger mache. Hier stehe und in seinem Namen predige und verkündige, Gottes Wort euch weitergebe. Und hoffentlich, das ist auch mein Gebet, damit euch eine Hilfe gebe, dass ihr selber zu Nachfolger werdet, wenn ihr es noch nicht seid, und in eurer Nachfolge dann auch wachsen könnt. Dass ihr da auch den handelnden Jesus dann auch in den Blick nehmen könnt. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die mehr Kopf und Herz anspricht. Kopf im Sinne der Gedanken, im biblischen Sinne ist das Herz ja auch immer dann der Sitz der Entscheidung, siehe Jahreslosung. Und das Zweite, da geht es dann mehr um das Körperliche. Heilt. Da ist jetzt beides mit einbegriffen, sowohl die Austreibung von fremden Mächten, die ja sehr oft ja dann auch körperliche Merkmale hinterlassen, genauso wie Krankheit im Allgemeinen. Das hinterlässt Spuren. Was mit dem Ersten oder mit dem Allgemeinen jetzt zu tun hat, mit dem Ganzheitlichen, dass man heutzutage auch wieder entdeckt, den Zusammenhang zwischen unserem Körper und unserer Seele. Das kann sich ja negativ beeinflussen, positiv beeinflussen. Also ich war jetzt die letzten Wochen, sag mal, einfach nur erkältet. Das ist ja eine Sache, die vorübergeht. Trotzdem hat es zwischendurch mal auf mein Gemüt gedrückt. Und das war noch eine Kleinigkeit. Und dass in diesem Sinne dann Jesus auch ganzheitlich handelt, weil es wird ja nicht nur davon gesprochen, dass ein Körper heil wird, ganz wird, gesund wird. Bei vielen anderen Berichten, wo es um das Thema Heilung oder Austreibung geht, geht es sehr oft auch um das Thema Seelenheil. Worüber sich ja dann die anderen, die Pharisäer und die Schriftgelehrten aufregen. Wie kann er es denn wagen, den anderen seine Sünden zu vergeben? Das steht doch alleine Gott zu. Der Zusammenhang von Körper und Seele, den wir zum Teil auch nochmal ganz neu in den Blick nehmen müssen. Hier auch im Blick ist. Und die drei Punkte, die jetzt hier so sind, mit Ruf in die Nachfolge, Heilung und dem dritten, in Gemeinschaft führen, die gehen auch ineinander über. Sagt er eben zu euch, haltet mal im Hinterkopf, dass mit der Berufung der ersten Jünger Jesus Leute in Beziehung bringt, in Gemeinschaft bringt, dadurch, dass er sie in seine Nachfolge ruft. Jesus führt Menschen in Gemeinschaft. Das Letzte, was hier berichtet wird, ist die Heilung eines Leprakranken. Einige von euch wissen es sehr wahrscheinlich, was es damals bedeutet hat, an Lepra erkrankt zu sein. Also mal abgesehen davon, dass es in den meisten Fällen dafür keine Heilung gab. Man war sein Leben lang erkrankt, sein Leben lang auch durch die Krankheit gezeichnet, was mit dem körperlichen Verfall auch zu tun hatte. Und darüber hinaus wurde man aus der Gemeinschaft hinaus geschoben, weil man als unrein galt. Es gab eigene Kolonien, Siedlungen von diesen erkrankten Leuten, damit sie mit den Heiligen Gottes ja nicht in Berührung kommen und sie verunreinigen. Und in diesem Zusammenhang ist das auch sehr interessant und sehr wichtig, das sich mal anzugucken. Der Leprakranke war ja dazu aufgefordert, abgesondert von den anderen zu leben. Und dass er jetzt geheilt wird, bezieht sich also auch dann nicht nur auf seinen Körper, hat dann nicht nur Auswirkungen auf seine Seele, es hat auch Auswirkungen darauf, inwiefern er an der Volksgemeinschaft teilhaben kann. Dass er von einem Ausgestoßenen wieder zu einem Teil der Gesellschaft wird. Es gehörte mit zum Gesetz, zum jüdischen Gesetz, dass man, wenn man wieder gesund wurde, zum Priester gehen musste, damit er das begutachtet und dann ein Urteil darüber gibt, ob man dann wieder kultisch rein dann auch ist und Teil der Gemeinschaft sein kann und darf. Und das war dann hier auch in diesem Fall so, dass Jesus dann diesen ehemals Aussätzigen dann zum Priester schickt, da hält er sich dann ja auch dann das Gesetz und sagt, geh zum Priester und lass von ihm bestätigen, dass du wieder gesund bist. Und diese Bestätigung war dann auch wichtig, um wieder in diese Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Aber man merkt also bei diesen Dingen, das ist nicht nur immer so eine Kleinigkeit oder eine vielleicht etwas größere Sache für sich genommen. Es kommt vieles zusammen. Und von dem her ist es vieles, was Jesus bewirkt, wenn man alleine auch diesen einen letzten Fall des Leprakranken sieht. Markus 1, 40 folgende. Jesus handelt ganzheitlich. Lasst uns das auch in den kommenden Wochen, wenn die Predigtreihe jetzt fortgesetzt wird, dann auch mal Stück für Stück mehr in den Blick nehmen. Das Thema Heilung und Berufung und Gespräche und Austausch, das wird sich ja fortsetzen. Das heißt, diese Dinge, die ich jetzt hier angesprochen habe, die sind nicht nur in Markus 1, sondern die kommen auch in den anderen Kapiteln vor. Dass uns immer mehr vorgeführt wird, was Jesus da bewirkt hat und was er auch als Auferstandener in die so fortsetzen will. Was uns ja persönlich dann auch betrifft. Sonst könnte man sich fragen, was sollen uns da so 2000 Jahre alte Texte interessieren? Es setzt sich ja heute fort, was damals begonnen wurde. Und dementsprechend können wir dann auch gemeinsam das in den Blick nehmen und nochmal ganz neu darüber staunen. Gerade für die erfahrenen Christen unter uns auch wichtig, nochmal ganz neu ins Staunen zu kommen. Jesus in diesen Punkten dann auch in den Blick zu nehmen. Ruf in die Nachfolge, die Heilung und der Weg in die Gemeinschaft. Ich habe noch ein weiteres Lied rausgesucht, was auch schon mal ein Stück Antwort auf die Predigt ist. Sabine, kannst du ruhig schon mal nach vorne kommen. Das Lied heißt Komm in Vollmacht. Denn um Vollmacht geht es ja hier auch, die sich in den Taten Jesu Christi gezeigt hat. Ich lade dazu ein, dieses Lied zu singen. Ob ihr das Lied mitsingt, ist eure Entscheidung, weil das ist, müsst ihr für euch persönlich ja auch entscheiden. Es ist der Aufruf dazu, Jesus, komm auch in mein Leben. Komm mit Vollmacht. Dass sich das dann auch in der heutigen Zeit fortsetzt. Lasst uns also gemeinsam dieses Lied singen und damit dann auch gemeinsam auf die Predigt antworten und gemeinsam zu Jesus beten. Amen.